Hi, Robert hier. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Hannover Messe. Wir sagen vielen herzlichen Dank an die Kollegen in Hannover und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber. Heute schalten wir nicht zum Helmut nach München, denn der Helmut ist busy und ist wieder auf einigen Terminen. Deshalb heute nur eine Folge mit mir und unserem Gast Christian Metzger. Hallo Christian, willkommen im Podcast.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir schalten doch nach München, weil du bist nämlich auch in München, oder?
Ja, so ein bisschen weiter im Süden sogar. Meine Kanzlei ist in Starnberg, ich lebe in Wolfratshausen, also Münchner Speckgürtel.
Oh, in Starnberg, oh, in Wolfratshausen, auch sehr schön. Da lebte doch der ehemalige bayerische Ministerpräsident, oder? Der lebt doch in Wolfratshausen.
Exakt, exakt. Wenn man sagt, dass man in Wolfratshausen lebt, kommt die...
Wolfratshausener Frühstück.
Genau, Wolfratshausener Frühstück. Dann ist es auch nicht weit zu dieser berühmten Transrapid-Rede, die er dann mal gehalten hat, Herr Edmund Stoiber.
Stimmt.
Und viele kennen Wolfratshausen auch noch aus dieser ZDF-Vorabendserie Huber mit Staller, beziehungsweise seit einiger Zeit jetzt Huber ohne Staller.
Okay. Und die S7 endet in Wolfratshausen, oder?
Exakt. Ich sehe, du bist ein Kenner. Hä?
Ja, ich hab eine Zeit lang in München gelebt, darum kenne ich noch die Strecken. Ja, S7 endet, sollte mal weitergeführt werden, ne? Wird alles nicht gemacht.
Es ist nach wie vor auf dem Zettel, dass man das mal machen könnte.
Immer noch Diskussion?
Ich weiß nicht, ob wir das in den nächsten 10 Jahren sehen werden. Mal gucken.
Genau, vielleicht gibt es ja dann Transrapid. Keine Ahnung. Wir wissen
möglicherweise.
Es gibt ja wieder die Diskussion, habe ich gehört. Ja. Wir wollen heute über Robotik sprechen, aber du bist auch technikaffin, du bist sogar sehr technikaffin, du hast aber keine Roboter bei dir im Büro oder in der Fertigung, sondern du bist Patentanwalt und wir wollen von dir mal gerne wissen, was gerade so im Patentwesen geschieht. Doch bevor wir starten, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor und erklär uns doch mal, wie man Patentanwalt wird.
Wunderbar, sehr gerne. Dann lege ich doch damit los, wie man Patentanwalt wird. Also Patentanwälte sind entgegen einer landläufigen Meinung keine Juristen. Also ich habe nicht Jura studiert, sondern Patentanwälte und ich somit auch.
Das ist ein Ding, ne? Das wissen die meisten gar nicht. Ja,
ja genau. Wir sind gewissermaßen im Herzen Techniker. Jeder Patentanwalt hat irgendwas Technisches studiert. In meinem Fall war es jetzt eben Maschinenbau. Man sieht auch viele Physiker, E-Techniker, Informatiker und dergleichen in unserem Völkchen. Und dann entscheidet man sich, nachdem man eine Zeit lang als Ingenieur oder in diesem technischen Bereich dann tätig war, zu so einer berufsbegleitenden Weiterbildung. Das dauert ungefähr 4 Jahre. Man muss da so eine Reihe von Berufszulassungsprüfungen dann am Ende ablegen. Man macht so eine Art Training on the Job in einer Patentanwaltskanzlei oder in einer Patentabteilung eines größeren Unternehmens. Muss dann auch noch ein 9-monatiges Praktikum machen beim Patentamt und bei dem Patentgericht. Und wenn das dann alles gut läuft und diese Zulassungsprüfungen am Ende eben bestanden werden, dann hat man die Zulassung und kann vor dem deutschen und vor dem europäischen Patentamt vertreten. Und das habe ich gemacht vor einigen Jahren und seit etwa 2 bis 3 Jahren bin ich eben als Patentanwalt, als zugelassener Patentanwalt aktiv und berate vor allem mittelständische Mandanten in allen Fragen rund um Patente, insbesondere da, wo so Hardware und Software ineinander greifen. Und deshalb ist eben Robotik auch ein großes Thema, weil das natürlich dann so ein Paradebeispiel ist für Anwendungen, wo eben genau das erfüllt wird, Hardware auf Software trifft.
Warum hast du das gemacht? Du mal Maschinenbau studiert, hätte man gesagt, oh komm, gehst du schön in die Industrie, Entwicklung oder keine Ahnung. Warum hast du dann gesagt, ich mache dieses Patente-Thema, das finde ich spannend?
Ich war einer von den etwas spät berufenen Patentanwälten, möchte ich mal sagen. Also ich habe insgesamt 8 Jahre habe ich gearbeitet als Ingenieur, 4 Jahre als Unternehmensberater, jetzt nicht wirklich klassisch ingenieursmäßig, war bei McKinsey & Company und bei einer internen Inhouse-Unternehmensberatung tätig. Dann bin ich in die Forschung und Entwicklung gegangen eines Energieversorgers. Und da hatte ich dann im Rahmen so eines F&E-Projektes, für das ich damit verantwortlich war, kamen unsere internen Patentanwälte auf uns zu und haben gesagt, so wie wir uns das da vorstellen mit so einem Regelkraftwerk, das wir da in Betrieb nehmen wollten, so geht das nicht, weil wir damit wahrscheinlich ein Patent verletzen von einem Wettbewerber. Und das war für mich so der Einstieg in diese Zauberwelt des Patentierens. Wir haben dann intensiv gesucht nach älteren Veröffentlichungen, um dieses Patent, das uns da potenziell gestört hätte, irgendwie aus dem Weg zu räumen. Das hat dann letzten Endes auch funktioniert. Und diese detektivartige Suche nach älterem Stand der Technik, um dieses Patent eben aus dem Weg zu räumen, das hat mir überraschend viel Freude gemacht. Und dann habe ich mich eben dazu entschieden, dass das doch irgendwie ein interessanter Beruf wäre für mich. Man muss irgendwie einerseits so diese Freude an der Technik haben, was jetzt nicht überraschend ist, wenn man Maschinenbau studiert. Dann braucht man dazu noch so Freude am Formulieren. Und dann braucht man noch so einen Schuss Pedanterie, weil wir sind ja schon ziemliche Wortklauberer, ne? Also wir unterhalten uns lang über einzelne Formulierungen und Wörter, weil es eben bei uns auch wichtig ist und darüber dann entscheidet, ob eben ein Patent sinnvoll durchgesetzt werden kann oder nicht. Und da muss man irgendwie Lust und Interesse dran haben. Und wenn man diese schräge Kombination in sich vereint, dann ist man da, glaube ich, ganz gut aufgehoben in dem Beruf.
Und jetzt lass uns mal über ganz kurz noch, bevor wir reingehen, wirklich jetzt über die Zukunft sprechen. Wenn wir Elon Musk glauben, der glaubt ja nicht an Patente. Du glaubst wahrscheinlich auch in Zukunft an Patente, oder?
Ja, ich glaube auch in Zukunft an Patente. Und Elon Musk ist ja da sehr, sehr bekannt geworden, als er, ich glaube vor knapp 10 Jahren war es, als er gesagt hat, dass alle seine Patente, die er eben für Tesla mit angemeldet hat, dann frei nutzen können, in good faith, wie man so schön sagt. Aber man muss dazu sagen, wenn man sich dann anschaut, was er dann tatsächlich macht, dass sich das nicht so bedingungslos in seiner Strategie niederschlägt. Also Elon Musk oder Tesla haben ein sehr, sehr großes Patentportfolio und die zahlen auch jedes Jahr fleißig ihre Aufrechterhaltungsgebühren, was man nicht machen würde, wenn man gewissermaßen jedem bedingungslos erlauben würde, das zu nutzen, wie man möchte. Elon Musk ist da mit dieser Strategie in so einer Rolle wie so ein großzügiger Gastgeber, der quasi alle einlädt, sich doch am Buffet zu bedienen.
Und danach kassiert.
Ja, oder halt, wenn einer aus der Reihe tanzt, dann wird halt auch nach draußen geschickt, ne? Also er hat nach wie vor den Finger drauf und die Macht über sein IP, aber er verteilt es halt an die, die ihm grün sind und an die anderen wahrscheinlich nicht.
Und du kannst ja auch im Open-Source-Bereich so viele Lizenzen drauflegen, dass es dann so unmöglich ist, das zu nutzen, dass es dann auch keinen Sinn mehr macht.
Ja, genau. Ich meine, es gibt auch andere Wege, wie man Leute davon abhalten kann.
Ja. Ist das immer ein Zwiespalt, das Thema Open Source und Patente? Oder sagt ihr, da gehen wir mittlerweile Hand in Hand, da gibt es auch gar keine Berührungsprobleme mehr, dass wir sagen, mit den Open Source Leuten wollen wir nichts zu tun haben?
Lass mich zweigeteilt antworten. Also es ist so, dass man grundsätzlich, wenn man eine Softwareerfindung hat, die auf Open Source Code basiert, dass man das schon in den allermeisten Fällen patentieren kann. Wenn man eben diese Open Source Lizenzbedingungen akzeptiert, dann gesteht man ja zu, dass eben andere diese Software nutzen können und man gesteht dann eben auch zu, dass man gegen niemanden vorgeht mit Patentverletzungen, der eben diesen Softwarecode nutzt. Aber das bezieht sich eben nur sehr, sehr eng auf die Software selbst. Das heißt, wenn noch irgendwelche anderen Hardware-Komponenten oder dergleichen damit involviert sind, dann gilt das nicht mehr mit dieser Nutzungsberechtigung. Also ich darf dann zwar diese Software verwenden, aber ich dürfte sie vielleicht nicht in einem speziell dafür ausgestatteten Roboter verwenden, der eben entsprechende Sensorik und Aktuatorik drumherum hat. Und das heißt, man patentiert ja nicht die Software selbst, sondern mehr so dieses Drumherum, die technische Lösung, in die das eingebettet ist. Und das kann man problemlos auch patentieren, selbst wenn es eben auf Basis von Open-Source-Software erstellt wurde. Es gibt natürlich Grenzen, aber so grundsätzlich ist das so die Linie. Es ist oftmals so, dass während Ingenieur an sich, sage ich mal, relativ offen ist, was Patente angeht, dass bei jemandem, der Informatiker ist, der ITler ist, so ein bisschen anders gelagert ist, weil die ITler oftmals so mit dieser Auffassung da rangehen, dass sie denken, ja, Patente, das ist die böse Seite, ne? Also man selber macht Open Source.
Die machen es mir kompliziert. Ja.
Genau. Und insofern ist da so eine Grundabneigung oftmals zu spüren, Dinge zu patentieren, weil man sich irgendwie denkt, das machen wir nicht, weil es ist irgendwie die falsche Seite. Es ist allerdings so, dass es kommt darauf an, was man draus macht. Also man entscheidet ja selber, was dann mit der Lösung, die man selber erfunden hat, die man selber entwickelt hat, geschieht. Es ist ja nicht jetzt zwangsläufig so, dass ich dann wie wild alle möglichen Leute verklage, nur weil ich was patentiert habe, sondern ich habe einfach nur die Hand drauf und kann selber entscheiden, was ich damit mache.
Wenn du jetzt mal in deinen Alltag schaust, sagst du, es nimmt zu, dass die Leute kommen und im Robotik, AI, Softwarebereich, bleiben wir mal dem, mehr anmelden wollen? Oder sagst du, die Geschwindigkeit ist so schnell, dass die gar nicht mehr dazu kommen, anzumelden und dass sie lieber denken, komm raus damit und lass uns noch mehr, schneller wieder was an Produkten produzieren, an neuen Lösungen produzieren? Was ist da so dein Eindruck?
Also es nimmt eher zu, einfach weil dieses Bewusstsein, dass man Software und KI eben doch patentieren kann, immer so ein bisschen sich weiter verbreitet und somit mehr und mehr Leute auch das auf dem Schirm haben, dass man solche Dinge eben schützen kann. Es ist ja so, dass man, natürlich dreht sich die Welt sehr, sehr schnell und die Entwicklungen sind sehr, sehr schnelllebig teilweise, aber was man patentiert. Das sind meistens nicht irgendwelche jetzt ganz, ganz oberflächlichen Features, die in 2 Tagen schon wieder anders gelöst sind, sondern wenn man Dinge patentiert, dann sind es meistens Dinge, die so ein bisschen grundlegender sind und von denen man davon ausgeht, dass es auch noch in einigen Jahren irgendwie Bestand hat und relevant ist. Und das gibt's nach wie vor und das sind eben so Dinge, auf die man dann Patentschutz richten würde. Klar, wenn ich weiß, dass die Lösung, an der ich jetzt arbeite, in 3 Wochen schon niemand mehr interessiert, dann wäre es sinnlos, das zu patentieren.
Große, kleine, mittlere, wer meldet an bei euch?
Unsere Mandantenstamm ist so mittelständisch geprägt. Das heißt, es geht wirklich vom Einzelerfinder, der aber keine große zahlenmäßige Rolle bei uns spielt, bis hin zu so einem Mittelständler mit ein paar tausend Mitarbeitern.
Und erlebst du das auch? Wir hören ja immer, dass die Chinesen die Patentämter verstopfen, so als Strategie auch, dass die alles anmelden, was geht. Also was du gerade gesagt hast, jede Kleinigkeit, die irgendwie angemeldet werden kann, wird angemeldet. Registrierst du das auch in deinem täglichen Doing?
Ja, ohne Frage. Also die Chinesen geben extrem Gas, was Patentanmeldungen angeht und das eigentlich in allen Industriebereichen. Letztes Jahr wurden ungefähr so 500.000 Patentanmeldungen weltweit veröffentlicht, die im weitesten Sinne was mit Roboter und mit Robotik zu tun hatten. Und ungefähr 70% davon stammten aus China. Das sind dann allerdings chinesische Patentanmeldungen, also die beim chinesischen Patentamt eingereicht werden und die in den allermeisten Fällen den Weg aus China nicht rausfinden werden. Und ich meine, was kann man daraus ableiten? Also es wäre jetzt, glaube ich, falsch, irgendwie die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, oh Gott, da kommen wir nie hinterher. Ohne Frage gibt China extrem viel Gas in diesem wichtigen Technologiebereich Robotik. Aber es ist auch so, dass es in China so ein kleines Junk-Patent-Problem gibt, wie man das nennt. Also es gab jahrelange Anreize für Unternehmen, eben möglichst viele Patente anzumelden. Das hatte so steuerliche Gründe und das hat dazu geführt, dass die halt wie wild Patentanmeldungen rausgeballert haben, ohne dass die jetzt wirklich darauf spekuliert haben, dass da ein Patent erteilt wird und das auch gar nicht haben wollten, weil darum ging es nicht. Es ging um diese steuerlichen Vorteile. Und das hat man jetzt vor 2 Jahren in etwa wieder zurückgefahren. Und jetzt wird man mal schauen müssen, ob das dazu führt, dass die Anmeldezahlen zurückgehen, die aus China kommen. Also es bleibt spannend, ob das diesen Effekt haben wird. Aber selbst wenn gewissermaßen nur jede 10. Patentanmeldung, die in China eingereicht wird, irgendwie ein gewisses Mindestmaß an Qualität hat, dann bleibt immer noch die Erkenntnis, dass die ordentlich Gas geben und da auch was reißen. Und man die eben auf dem Zettel haben muss als westlicher Player. Was man macht, um das auszurechnen, ist oftmals, dass man sich die sogenannten internationalen Patentanmeldungen anschaut. Also nicht die Patentanmeldungen, die in den jeweiligen Ländern eingereicht werden, sondern wenn man gewissermaßen eine Patentanmeldung einreicht und sich dann denkt, boah, das ist aber richtig gut, das möchte ich nicht nur in einem Land geschützt haben, sondern in mehreren, dann reicht man eine internationale Patentanmeldung ein. Das ist nochmal eine Ecke teurer und das dient so als so Filter gewissermaßen. Und wenn man sich diese internationalen Patentanmeldungen anschaut, dann sind es auch nicht mehr 500.000 pro Jahr, die da irgendwie eingereicht werden, sondern vielleicht 10.000, sowas um den Dreh. Und da ist es dann schon wieder ausgewogener. Also da haben dann USA, Europa und China kommen da auf ähnliche Anteile. Aber auch daraus muss man die Konsequenz ziehen, dass es dort eben auch ernsthaft betrieben wird und dort viele Innovationen entstehen, die eben dann auch geschützt werden.
Ich wollte nochmal ganz kurz auf das China nochmal kurz da bleiben, weil für mich hört sich das so an, jetzt mit dieser Steuervergünstigung, dahinter steckt eine richtige Strategie des chinesischen Staates sozusagen. Brauchen wir in Europa auch eine Patentstrategie, jetzt nicht mit Steuergeld, aber vielen Startups, vielleicht können die sich das nicht leisten oder die sind nicht so groß genug, gegen Patente vorzugehen. Glaubst du, dass wir da was brauchen?
Also das ist auf jeden Fall Teil einer Patentstrategie, weil man eben in China festgestellt hat, dass geistiges Eigentum nicht so richtig respektiert und ernst genommen wird. Und man wollte einfach so ein Bewusstsein in der Industrie schaffen, boah, meldet Patente an, lasst euch euer geistiges Eigentum schützen. Und das hat super funktioniert, muss man sagen. Also das ist jetzt überall in den Unternehmen verankert, dass man das machen sollte. Es gibt auch Programme in Europa, die es den Unternehmen erleichtern, in diese Welt des Patentierens einzusteigen. Also dass es irgendwie Förderprogramme gibt für die erste Patentanmeldung. Das Viparno-Programm ist super bekannt. Klar könnte man sich immer denken, das könnte man irgendwie größer machen und mehr Geld da reinspritzen. Aber so aus meiner Beratungserfahrung mit Unternehmen, ich erlebe es super selten, dass eine Patentanmeldung daran scheitert, dass man dann sagt, boah, das ist uns zu teuer, das können wir nicht machen. Nee. Also vielleicht ist es in vielen Unternehmen so eine Bewusstseinssache, dass man das gar nicht auf dem Zettel hat, dass es irgendwie wichtig ist, weil es 1000 andere Sachen gibt, die irgendwie dringender sind.
Fehlt das Bewusstsein dann im Unternehmen, was zu tun?
Das ist manchmal der Fall, dass das Bewusstsein fehlt, dass man Dinge, Ideen schützen sollte. Im Tagesgeschäft fällt es oftmals hinten runter, weil es eben tausend andere dringendere Sachen gibt. Und das ist mehr so der Ansatzpunkt, glaube ich, dass man dieses Bewusstsein schaffen muss, dass man eben mit Patenten den Unternehmenserfolg befördern kann, weil man Wettbewerber auf Abstand halten kann und auf diese Weise einen höheren Markteinteil hat. Man kann höhere Preise durchsetzen, weil es einen Marketing-Effekt hat, weil es hilfreich ist, wenn man Investoren eben sucht für ein Unternehmen, wenn man da vorweisen kann, schaut mal her, das ist patentierte, das ist geschützte Technologie. Das sind so Dinge, die in nicht allen Köpfen angekommen sind.
Lass uns doch mal jetzt über das große Thema KI-basierte Robotik sprechen. Jetzt haben die Leute, denken die Leute ja immer, KI und Software kann ich nicht patentieren lassen. Du sagst, es geht doch. Wie macht man das?
Das ist so ein weit verbreiteter Mythos, sag ich mal, dass man Software und KI eben nicht patentieren kann. Es ist so, dass Software und KI patentiert werden kann, wenn ein technisches Problem gelöst wird. Das ist gewissermaßen der Dreh- und Angelpunkt.
In Europa ist das so, oder?
In Europa ist es so, in den USA ist es ein bisschen weniger streng, aber im Grundsatz gilt es da auch, dass man gewissermaßen ein gewisses technisches Problem lösen muss. Aber das stimmt, es gilt vor allem so in Deutschland und Europa in dieser Stärke. Und das ist allerdings in den allermeisten Anwendungen, die in der Robotik relevant sind, überhaupt kein Problem, weil also dieses technische Problem ist gewissermaßen der Roboter, ist die Hardware, die irgendwie angesteuert wird oder irgendwelche Sensorik, die eingebunden ist. Und alles, was damit irgendwie zusammenspielt, löst per se ein technisches Problem und ist insofern patentierbar. Das ist in anderen Technologiebereichen manchmal ein bisschen frickeliger und kniffliger, aber eben im Bereich der Robotik ist es meistens kein Problem, dass man argumentieren kann vor den Patentämtern, dass hier ein technisches Problem gelöst wird. Und die Anmeldezahlen gehen auch stark nach oben. Also wenn man sich schaut in diesem Robotikbereich, Patentanmeldungen, Erfindungen, wo AI, Machine Learning und diese ganzen Buzzwords eine Rolle spielen, das steigt stark an. 2013 waren es irgendwie so knapp 100 Patentanmeldungen. Letztes Jahr waren es knappe 10.000, wo das eben eine Rolle gespielt hat. Also das ist wirklich ein Bereich, der eine massive Rolle spielt. Und da kommen dann auch andere Player in dieses ganze Spiel mit rein. Das sind dann halt eben diese klassischen KI-Player, die man erwarten würde. Also
Nvidia,
Intel, Huawei, also diese Unternehmen spielen dann auch da eine Rolle.
Du hast ja eine Hausaufgabe von uns bekommen, von Helmut und mir so ein bisschen. Du solltest ja mal ein bisschen schauen und uns jetzt natürlich sagen, was ist gerade en vogue, was wird gerade angemeldet, was sind die next big things sozusagen, die jetzt alle ein Patent bekommen. Da sind wir jetzt alle super gespannt drauf, Christian.
Ja, also ein Bereich, jetzt wahrscheinlich wenig überraschend, ist diese ganze Kombination von AI und Machine Learning mit der Robotik. Da sieht man einfach stark steigende Anmeldezahlen. Weiterer Bereich, wo die Anmeldezahlen stark ansteigen, ist dieser Bereich der Cobots oder Collaboration Robots, dass das eben auch eine immer stärkere Rolle spielt. 2013 war das quasi so eine Randveranstaltung, die nicht wirklich sich niedergeschlagen hat in den Patentanmeldungen. Letztes Jahr gab es knappe 2000 Patentanmeldungen, wo das eben eine große Rolle gespielt hat, dieser Cobot-Collaboration-Aspekt.
Und was melden die da an dann? Ist das Sensorik-Themen oder ist das Hardware-Thematik? Was siehst du da?
Über alle Bereiche hinweg ist es eben, dass eben diese technische Lösung, die dabei entsteht, eben speziell zugeschnitten wird auf solche Cobot-Anwendungen.
Okay, also AI, Cobot, was geht noch gerade gut im Patentbereich?
Das sind jetzt eher so klassische Robotik-Anwendungen, möchte ich mal sagen. Also alles, was mit dem Manipulator, also der Hand in Anführungsstrichen des Roboters zu tun hat, ist nach wie vor sehr, sehr stark. Also dass es eben spezifisch angepasste Manipulatoren gibt für irgendwelche spezifischen Anwendungen.
Also Nischenanwendungen?
Genau, spezielle Nischenanwendungen, um irgendwelche Dinge besonders gut zu greifen oder dergleichen. Dann dieser Bereich der chirurgischen oder medizinischen Roboter im Allgemeinen ist relativ stark. Über Roboterfahrzeuge, also sei es zur Luft, zu Land, zu Wasser oder auch im Weltenraum, das ist ein Feld, wo man viele Anmeldungen sieht. Und auch natürlich dieser Bereich der Roboter für die Transport- und die Lageranwendungen, also auch in der Intralogistik, das ist auch was, wo man einfach viel sieht.
Und siehst du da einen europäischen Vorteil oder einen USA-Vorteil, China? Wer ist da gerade besonders aktiv?
Da müsste ich jetzt in diese einzelnen Teilbereiche tiefer reinsehen. Es ist schon, gerade wenn man so auf internationale Patentanmeldungen blickt, ziemlich verteilt über alle Bereiche. Also man kann jetzt nicht sagen, diese eine Branche ist fest in der Hand der Amerikaner, sondern man sieht, dass die eigentlich alle relativ ausgewogen da mitmischen.
Aber kann man sagen, wir erleben hier so ein Revival der Robotik in den USA, wird uns immer erzählt, dass da in den letzten Jahren mehr gekommen ist, dass das vielleicht früher in Asien die Musik gespielt hat und die Amerikaner, Asien-Europa und die Amerikaner jetzt danach ziehen, oder lässt das die Zahlen nicht zu?
Nee, den Rückschluss lassen die Zahlen nicht zu. Es ist auch so, dass diese Patentanmeldezahlen, die laufen ja immer 1,5 Jahre nach.
Genau.
Das heißt, so extrem kurzfristige Trends wird man darin auch nicht sehen, weil es einfach diesen Versatz hat von 1,5 Jahren, bis das dann veröffentlicht wird.
Letzten Monate, Wochen zurückschaust, was sind so deine Top 3 Patente aus der Robotik? Das hat mich geflasht.
Die allermeisten Patente, die mir so auf den Tisch flattern, das sind jetzt nicht so diese, also da wird jetzt nicht die Glühbirne neu erfunden, in Anführungsstrichen, sondern das sind so Weiterentwicklungen von bereits bestehenden Ansätzen, die es eben noch ein bisschen effizienter, noch ein bisschen besser macht. Also sei es jetzt um irgendwelche Bilderkennungsanwendungen im Zusammenhang mit Robotik, um die Navigation von Robotern zu verändern. Das sind so Anwendungen, wo Dinge gewissermaßen einfacher geregelt werden.
Was ist eigentlich mit Humanoiden? Tauchen die schon auf?
Sind in dem Bereich, in dem ich aktiv bin, nicht so präsent. Liegt auch so ein bisschen an der Mandantenstruktur, dass die halt jetzt nicht in diesem humanoiden Roboterbereich da aktiv sind.
Okay, das ist spannend, dass ihr die sozusagen noch nicht so wahrnimmt. Erklärt uns doch mal, wie lange dauert so ein Patentanmeldeprozess, wenn ich da als Mittelständler auf dich zukomme? Was macht ihr dann genau?
Also der Startpunkt ist meistens, dass der Mandant eine Idee hat, eine Erfindung, die er sich gerne schützen lassen möchte. Und dann führt man so ein erstes Gespräch, wo man grob erläutert dem Patentanwalt, um was es sich denn so dreht. In aller Regel führt der Patentanwalt dann so eine Patentrecherche durch, um eben die Frage zu beantworten, ist es wirklich neu oder gibt es das eigentlich schon? Und wenn dann das Ergebnis ist, ja, das ist im Großen und Ganzen neu, das könnte klappen mit der Patenterteilung, dann arbeiten wir eine Patentanmeldung aus. Dieser Prozess dauert, wenn man es ganz gemütlich angeht, wahrscheinlich sowas 6 bis 8 Wochen. Also von dem ersten Gespräch über die Erfindung bis zur eingereichten Patentanmeldung. Wenn die Hütte brennt, dann geht es natürlich auch deutlich, deutlich schneller, aber wird halt für alle ein bisschen anstrengender. Aber das geht auch. Also manchmal hat man die Situation, dass man irgendwie übersehen hat, dass man in ein paar Tagen auf einer Messe ist und dort was vorstellen möchte und deshalb eben noch, bevor man an der Messe das ausstellt, das Patent einreichen möchte, weil ansonsten ja diese Veröffentlichung selbst entgegenstehen würde, dann geht das auch deutlich schneller. Aber in den allermeisten Fällen kann man das ja sehr, sehr gut planen und niemand wird jetzt groß davon überrascht, dass er in ein paar Wochen was veröffentlichen möchte.
Wie implementiere ich so eine Patentstrategie in meine Produktentwicklung? Wie würdest du da vorgehen oder was rätst du da deinen Mandanten?
Ich versuche immer, das möglichst simpel und einfach zu halten, weil wenn man jetzt mit so großen Worten wie Patentstrategie anfängt zu jonglieren, dann hören viele schon auf zuzuhören, weil sie sich denken, okay, das kann vielleicht irgendwie ein Großkonzern machen, aber wir haben dafür irgendwie keinen Nerv, jetzt hier diese großspurige Patentstrategie zu implementieren. Letzten Endes muss man zu einem Zeitpunkt, wo man noch eine gewisse Zeit hat, bis das Produkt auf den Markt kommt, also vielleicht, wenn man erst einen Prototypen hat oder schon eine sehr, sehr genaue Vorstellung, wie denn der Prototyp aussehen soll, dann sollte man sich mit dem Patentanwalt des Vertrauens zusammentun und die Entwicklung einfach mal abklopfen auf potenzielle Erfindungen. Also es ist auch nicht so, dass es einem entgegenspringt, was jetzt die eigentliche Erfindung ist. Das war vielleicht früher so bei einfachen mechanischen Dingen wie, weiß nicht, dem Spreizdübel oder sowas, als der erfunden wurde. Aber gerade wenn man so komplexe Hardware- und Softwaresysteme hat, dann ist oftmals gar nicht so richtig klar, was die eigentliche Erfindung ist, weil es eben ganz, ganz verschiedene Aspekte und Features hat und was genau jetzt die Erfindung ist, das springt einem nicht so richtig entgegen. Was man da machen kann, sind sogenannte Patent Mining Workshops. Also man definiert so Technologiebereiche, wo man sagt, boah, da wären wir wirklich gerne vorne im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Kann sowas sein wie, weiß nicht, Ergonomie oder Energiebedarf oder irgendwas in dem Bereich. Und dann klopft man eben den Prototypen oder den Entwicklungsstand, den man hat, daraufhin ab, wo denn besonders clevere Lösungen gefunden wurden, die mir eben helfen, im Bezug auf, was ich, Energieverbrauch oder Ergonomie besonders gut zu sein. Und das sind dann so Ansatzpunkte, wo man dann so ein bisschen mit dem Pinselchen das weiter freilegt und sich dann dem Ganzen nähert, was die eigentliche Erfindung sein könnte. Und am Ende so einer Session hat man dann irgendwie 3 bis 5 Ideen, die man priorisiert. Und dann läuft man diesen ganz normalen Prozess durch und macht eine kleine Patentrecherche und kann dann besser einschätzen, ist es schon neu, ist es nicht neu, und entscheidet dann eben, ob man was zum Patent anmelden möchte oder eben nicht.
Das ist ja dann eine ganz neue Rolle für dich als Patentanwalt auch, oder?
Ja, schon. Also es
das ist ja wieder McKinsey, so ein bisschen.
Da kommt der McKinsey-Typ durch, genau. Also das ist einfach dem geschuldet, dass die Erfindungen komplexer werden und man jetzt nicht mehr so diesen Heureka-Effekt hat und sich denkt, boah, das ist es, da braucht man Patent, sondern es ist so ein bisschen schwerer zu sehen, was eigentlich das Neue ist. Ne?
Ja, das ist echt spannend. Also, dass du im Prinzip dir einen Patentanwalt holst, um in deiner Produktentwicklung was zu entwickeln, was neu ist. Das ist ja spannend, ja.
Mhm. Also das habe nicht ich mir ausgedacht, ne? Das ist
schon klar.
Ne? Das ist einfach so ein Trend, den man allgemein sieht, dass man das bei je komplexer die Entwicklung ist, je mehr Rolle Software spielt, dass man diesen Weg eben einschlägt, damit man identifiziert, was die eigentliche Erfindung ist.
Wann sollte man dich schon an Bord holen, wenn das Ding fertig ist? Oder sagst du, ich würde gern schon auch früher dabei sein?
Also man sollte mehr als nur so eine vage Idee haben, was man vorhat, sondern es sollte schon einen gewissen konkreten Zeitrang haben. Man muss jetzt keinen fertigen Prototypen haben oder sowas, dass man dieses Gespräch führt, aber man sollte schon relativ genau wissen, was man vorhat und wie man es regeln möchte.
Wenn das Patent dann erteilt wurde, dann muss ich dafür zahlen und dann habe ich es erstmal safe, oder?
Genau, das Patent wird dann erteilt und muss man jedes Jahr beim Patentamt Geld einwerfen dafür, dass es aufrechterhalten wird. Maximal 20 Jahre, also nach 20 Jahren löschen Patente ganz automatisch, dann darf jeder das nachbauen. Und bis dahin sind eben jedes Jahr Jahresgebühren fällig und die sind so gestaffelt, dass es jedes Jahr ein bisschen teurer wird. Also die Motivation dahinter ist, dass der Gesetzgeber eben möchte, dass man sich jedes Jahr überlegt, ob es noch wert ist, dass man diese Technologie schützt oder ob man sie eben freigibt, wenn man die unternehmerische Entscheidung trifft, nee, das lohnt sich jetzt für mich nicht mehr, jetzt dürfen es alle so umsetzen.
Was mich noch interessieren würde am Ende, wenn ich diese Patente habe und ich kann die ja auch wieder vermarkten, ich kann die auch wieder weiterverkaufen, das ist alles gut. Diese Patentämter, wie halten die sich oder wie haltet ihr euch auch up to date? Wie können die das überhaupt bewerten? Uns fehlen ja in Deutschland unendlich viele KI-Experten und Machine Learning-Fachleute und Robotik-Fachleute. Warum trauen wir es diesen Menschen zu, dass die das können?
Dass die was können, dass die bewerten können, ob es eben neu und erfinderisch ist.
Genau.
Ja, im Patentamt arbeiten eben auch Leute, die irgendeinen technischen Hintergrund haben und die bekommen dann so eine Patentanmeldung auf den Tisch gelegt. Die recherchieren dann, was es denn schon so gibt und bilden sich dann so eine Meinung dazu, ob ein Patent erteilt werden kann oder eben nicht. Also sie prüfen, ob es neu ist, ob es erfinderisch ist, ob es gewissermaßen so eine Art Mindestabstand gibt zu dem, was schon bekannt ist. Und dafür recherchieren die. Und es ist eine Herausforderung für die Ämter, insbesondere in diesen neueren Bereichen, wenn es um Software oder KI geht, dass die natürlich da auch dieses Know-how jetzt nicht unbegrenzt zur Verfügung haben in-house.
Wird aber gut bezahlt, ne? Patentamt.
Ja, also das, was da immer zitiert wird, ist eben das europäische Patentamt, weil die wenig bis keine Einkommensteuer zahlen.
Was? Was ist das denn? Das ist ja.
Das Europäische Patentamt ist ja eine internationale Organisation, die eben nicht diesem deutschen Steuerrecht unterliegt. Und das macht das Ganze für viele eben sehr attraktiv, weil da diese Steuersituation eine ganz, ganz andere ist als für jemanden, der ganz normal in Deutschland angestellt ist und hier halt auch Steuern zahlen muss.
Und gibt es im Patentamt schon so ein LLM? Weil du könntest ja auch sagen, hey, ich habe unendlich viele Dateien an PDFs, das haue ich in ein ganz großes Large Language Model und ich gebe dann sozusagen ein, such mir ein Patent zum Thema oder ich will wissen. Also arbeiten die auch mit moderner Technologie oder sieht das dann noch anders aus?
Also so richtig im Detail weiß ich nicht, was der Stand ist bei den Patentämtern. Ich sitze ja gewissermaßen auf der anderen Seite des Schreibtischs. Ja.
Wie machst du's? Arbeitest du mit so welchen Tools?
Ja, also insbesondere bei der Recherche, das ist ja irgendwie so das Naheliegendste, dass man da KI-Tools verwendet. Es gibt da so frei zugängliche Datenbanken, die man nutzen kann, aber natürlich gibt es so kommerzielle Datenbanken, die eben so Patentanwälte und andere Professionals nutzen. die bessere Suchfunktionen haben und wo dann auch vom Anbieter dieser Datenbank dann so KI-Modelle und semantische Suchen vorgeschlagen werden. Aber da muss man auch sagen, dass sich hier gerade extrem viel tut im Markt. Also es gibt eben so traditionell alteingesessene Anbieter von diesen Suchdatenbanken.
Ja, das kannst du vergessen, ne? Da würde ich ja schnell was Neues machen. Ja.
Und da kommen jetzt eben die Neuen mit rein, die ganz andere Ansätze haben und echt überraschend gute Ergebnisse da liefern.
Und wenn du jetzt bei den Ämtern mal schaust, was denkst du da? Die sind noch 5 Jahre zurück oder sagst du, die sind auch, also ich finde ja zum Beispiel, wenn man auf der Website vom Europäischen Patentamt, das ist eine gute Suchfunktion, das ist alles also nicht so schlecht gemacht.
Ja, also insbesondere das Europäische Patentamt ist da, würde ich sagen, auch ziemlich weit vorne. Also die haben auch interne Abteilungen, die sich mit Themen wie KI-basierter Suche und dergleichen beschäftigen. Das ist jetzt nicht so, dass die das nicht auf dem Schirm haben. Das sind alles auch Dinge, die dort eben eingesetzt werden.
Jetzt wollte ich am Ende noch ein Thema aufbringen, und zwar die Erfinderpersönlichkeit. Das wird ja jetzt auch immer wieder immer heiß diskutiert. Kann ein System eine künstliche Intelligenz auch anmelden? Ist das auch ein Erfinder? Wie stehst du dazu?
Ja, da gab es so vor einigen Jahren so eine ganz bekannte Entscheidung. Da hat ein Amerikaner europäische Patente angemeldet, und zwar nicht für sich als Erfinder, sondern er hat da eine künstliche Intelligenz namens Darbus als Erfinder eingetragen. Und das Patentamt hat eben entschieden, nee, das geht nicht, weil laut Gesetz können Erfinder nur Menschen sein. Und damit war für das Patentamt die Frage dann auch irgendwie beantwortet. Jetzt kann man natürlich sich fragen, ob das sinnvoll ist, ob man da den gesetzlichen Rahmen verändern müsste. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Stand heute das mehr so eine akademische Frage ist. Also die Patentanmeldung, die ich auf den Tisch bekomme, da ist es so, dass die KI gewissermaßen als hochspezialisiertes Tool eingesetzt wird, und um eine Lösung zu finden, um ein technisches Problem zu lösen. Und derjenige, der eben diese KI als Tool einsetzt, ist immer noch ein Mensch, und der ist dann eben der oder die Erfinderin. Und ein bisschen, KI ist ein Werkzeug, das verwendet wird. Genauso, wenn ich einen Nagel in die Wand schlage, dann nehme ich halt auch einen Hammer, aber dann kriegt nicht der Hammer die Anerkennung, sondern irgendwie ich, weil ich ja die Idee hatte und den Antrieb und das Ganze dann umgesetzt habe. Und die Frage, ob KI Erfinder sein kann, stellt sich, glaube ich, erst, wenn man wirklich so eine allgemeine KI hat, die einen eigenen Willen hat, und wenn ich dann am Montag ins Büro komme, mir sagt, boah, ich habe jetzt hier einen neuen Roboter-Manipulator entwickelt, weil der alte war irgendwie nicht so gut. Wenn man diese Situation hat, dann müsste man sich, glaube ich, darüber Gedanken machen. Aber wenn ich mit Menschen spreche, die deutlich mehr von KI verstehen als ich, dann sagen mir die, dass wir davon noch sehr, sehr weit, weit weg sind. Wahrscheinlich zum Glück. Insofern stellt sich aus meiner Sicht die Frage noch nicht so richtig.
Aber in Südafrika oder wo, Australien, haben sie es, glaube ich, durchbekommen, oder? War das nicht so?
Das habe ich nicht mitbekommen, aber gut möglich. Ja.
Das wollte ich noch fragen. Diese Harmonisierung, wir haben über China gesprochen, Europa gesprochen, Deutschland, USA. Wie haben wir es eigentlich geschafft, oder haben wir es überhaupt geschafft, dass wir eine Harmonisierung im Patentwesen dorthin bekommen haben?
Ich würde sagen, es ist extrem harmonisiert, weil man einfach schon vor wirklich sehr, sehr langer Zeit angefangen hat, dieses System zu harmonisieren. Also es gibt so ein...
Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen dann.
Ja, also man hat wirklich 1880 sowas hat man angefangen, so Verträge aufzusetzen, die teilweise immer noch in Kraft sind, die eben diese internationale Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Patenten regelt und auch zu so einer Harmonisierung geführt hat. Und das hat wirklich jetzt dazu geführt, dass im Großen und Ganzen die Kriterien und die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit was patentiert wird, mehr oder weniger gleich sind in allen Ländern der Welt. Natürlich kann im Einzelfall da so ein bisschen anders entschieden werden, weil gerade bei der Frage, ob was auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, also weit genug weg ist von dem, was man schon kennt, da gibt es so verschiedene Ansätze, wie man das beurteilen kann. Und das ist ja irgendwie schon auf den ersten Blick kriegt man mit, dass da wahrscheinlich ein bisschen subjektive Einschätzung mit reinfließt, ob es eben weit genug entfernt ist. Das sind schon so Bereiche, wo man in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Entscheidungen bekommt, aber so das Grundsätzliche, die grundsätzlichen Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man ein Patent bekommt, sind eigentlich auf der ganzen Welt identisch, also in allen relevanten Märkten.
Was mich noch interessieren würde, und dann bist du auch sofort entlassen, wenn ich ein Patent bekomme, und das Patentamt sagt, ich erteile dir das Patent, und dann kann mein Wettbewerber dagegen noch schießen und sagen, da hat sich das Patentamt komplett geirrt, und es folgt ein Prozess aus einer Auseinandersetzung, oder gibt's das gar nicht?
Das gibt's und man hat da so verschiedene Möglichkeiten, wie man dagegen vorgehen möchte. Wenn das Patent erteilt wird, dann wird es ja veröffentlicht und dann hat man 9 Monate Zeit, Einspruch einzulegen. Also wenn mir innerhalb dieser 9 Monate nach der Erteilung des Patents auffällt, boah, das hätte so nicht erteilt werden dürfen, weil ich mache das schon seit 12 Jahren so und das kann ich hier und hier nachweisen, dann legt man Einspruch ein.
Auch wenn ich kein Patent habe?
Genau, man braucht kein Patent, man muss nur irgendwie nachweisen, dass es eben schon davor bekannt war, dass es davor veröffentlicht wurde. Also ob ich kam es zum Beispiel, ich habe es vielleicht selber schon so davor gemacht und habe es an meine Kunden verkauft. Meistens ist es so, dass wenn man eben genauer in den Patentdatenbanken recherchiert, also die meisten Einspruchsfälle sind so gelagert, dass man dann doch noch eine Patentanmeldung findet, die älter ist, die das schon eben offenbart, aber die der Prüfer vielleicht einfach übersehen hat. Oder man sucht irgendwelchen Vortragsnotizen von 1979, wo ein Vortrag zu irgendeinem Thema gehalten wurde, wo das vielleicht schon mal beschrieben wurde. Also man versucht so Quellen anzuzapfen, die der Prüfer normalerweise nicht sofort sieht. Und dort kann man dann manchmal eben was finden, was der Erteilung des Patents entgegenspricht. Das geht eben 9 bis 9 Monate nach der Erteilung des Patents und es wird vorm Patentamt verhandelt. Das ist relativ kostengünstig, weil gewissermaßen jede Partei die eigenen Kosten nur trägt und es wird eben vorm Patentamt verhandelt. Wenn man diese 9-Monatsfrist verpasst hat, dann kann man während der gesamten Lebenszeit des Patents, also maximal 20 Jahre lebt ja ein Patent, kann man vor einem Gericht sogenannte Nichtigkeitsklage einreichen. Also dann gibt es das Bundespatentgericht in München und dann kann man vor diesem Bundespatentgericht in München eben sagen,
boah, hast du da schon mal vor dem Bundespatentgericht?
Ja, da ist man dann des Öfteren als Patentanwalt. Und dann wird dort eben der Fall nochmal neu verhandelt, ob das denn zu Recht erteilt wurde. Und auch da muss man dann eben Argumente vorbringen und irgendwelche Dokumente, die eben belegen, dass dieses Patent nicht hätte erteilt werden dürfen, weil es davor schon bekannt war.
Was war dein kuriosester Patentprozess, den du je hattest? Also Prozess im Sinne nicht vom Prozess, sondern wo du sagst, das war echt besonders. Da erinnere ich mich immer noch gern zurück.
Es ist insbesondere, wenn man mit kleinen Unternehmen oder so Startups zusammen arbeitet und dort dann spürt, dass das Patent für die eben nicht Nummer 230 in diesem Jahr ist, sondern das ist eben das eine Patent, das deren Produkt beschreibt und auch schützt vor Nachahmung. Wenn diese Patente dann letzten Endes erteilt werden, nach längerem Hin und Her mit dem Patentamt, weil die das vielleicht zunächst nicht so richtig einsehen wollten, das ist eigentlich mit so das Schönste, was man so in diesem Beruf dann bekommt. Ich erinnere mich dann an Telefonate mit den Gründern, die dann echt im Hintergrund anfangen zu jubeln und halt Yippie Yippie Yeah schreien, weil dieses Patent für die so wichtig war, für irgendwelche Finanzierungsrunden, für irgendwelche Vereinbarungen mit größeren Unternehmen, die sie eintreten wollen, wo man dann wirklich merkt, boah, das macht irgendwie einen Unterschied und es ist für die Unternehmen wirklich wichtig und erfolgsrelevant. Das macht Freude, hm?
Christian, vielen herzlichen Dank in deinen Einblick in die Patente-Welt. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben alle wieder was gelernt und schöne Grüße nach Wolfratshausen.
Dankeschön. Vielen Dank für das Interview. War eine große Freude.
Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.